Lano Inc. präsentiert.
Okay, war das jetzt, ich bin gerade verwirrt. War das jetzt ein Hinweis?
Nee.
Irgendwie?
Okay. Das war ein Kaffee. Hallo und herzlich willkommen zum Teil B unserer Unterstützerin-Folge. Dank der Lano Inc. wird das hier präsentiert. Ihr könnt die Produkte nirgends kaufen, weil wir in der falschen Zeit sind. Ja, heute wieder mit Mirko Gutja.
Ja, hallo. Man kann aber vielleicht vorbestellen, oder?
Muss ich Rücksprache mit Herrn Lano halten? Keine Ahnung. Genau, dessen Twitter-Account übrigens auch schon angepasst ist. Und jetzt eben der Twitter-Account der Lano Inc. ist. Da war ja die Hintergrundgeschichte die, dass wir überlegt haben, dass vielleicht Herr Lano als junger dynamischer Mann eben jetzt Geschäfte macht und dann, weil sein Logo sich so an dieses Wollknäuel erinnert, dass er dann irgendwann sich zur Ruhe setzt und sich eine Insel ausgesucht hat. Was dann wiederum erklären würde, warum in Puerto Partida auch 120 werden kann, weil er ja eine höhere Lebenserwartung hat, wenn er aus der Zukunft. Naja, egal.
Das macht jetzt natürlich Sinn.
Ja, ne? Genau. Ja. Man kann sich allen Scheiß zusammenreimen. Ja.
Apropos, wir wollten über die zweite Folge sprechen.
kommen wir zur zweiten Folge, genau. Ja, und die zweite Folge ist eben die eigentliche Ermittlung. Das ist ja das Spannende eigentlich bei der zweiten Folge. Und da sind wir natürlich auch noch, wir nehmen jetzt noch vor der Veröffentlichung auf. Das heißt, wir sind natürlich enorm gespannt, wie das ankommt. Ich fand es unglaublich spannend.
Oh ja, als Autor ist man ja noch besonders gespannt, ob das alles funktioniert, was man sich da ausgedacht hat. Also ich war da wirklich schweißgebadet, als ich das hörte. Oh, hoffentlich macht er das nicht. Hoffentlich macht er das. Oh Gott, oh Gott. Aber ich muss sagen, Christopher war echt ein großartiger Kandidat. Der hat also wirklich sehr toll gespielt.
Genau, und also erstmal, um jetzt alle, die gehört haben und sich denken, oh Gott, das schaffe ich ja nie, ich ziehe meine Teilnahme zurück oder was auch immer. Keine Sorge, man schreibt eh mit. Wir haben sämtliche Einspieler, die genannt werden quasi, also die Zeugenaussagen und so, werden parallel in die Lano Inc., also unsere Software, die wir nutzen, in so eine Art Chat-Tool, sage ich mal. Da werden wir die Texte eben transkribiert nochmal reinkopieren oder ich kopiere die da quasi live rein. Beziehungsweise, um es ganz genau zu sagen, ich drücke auf den Knopf und dann werden die auch als Text eben gepostet und dann kann man sich das nochmal durchlesen als Kandidat oder Kandidatin dann. Also das heißt, es ist gar nicht so kompliziert, wie das sich das vielleicht dann in der Folge anhört. Das kann man schon schaffen. Zum einen hat es mich natürlich sehr gefreut, dass Gästeliste Geisterbahn die Zeugen gesprochen haben.
Auf jeden Fall, das war sehr schön, ja.
Das war sehr schön und was mich auch überrascht hat, zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es euch da draußen ging, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich fand, bei der Folge konnte man die Stimmen gut auseinanderhalten.
Die Stimmen ja, die Namen nicht.
Die Namen nicht. Und da kommen wir nämlich nochmal drauf. Ja.
Genau.
Zu den Namen.
Asche auf mein Haupt. Ich muss ja sagen, zu meiner Verteidigung, ich habe ja erstmal die, du hattest ja mal irgendwann gesagt, die Grundidee wäre eigentlich so, dass man die Namen der Sprecher da reinnimmt.
Ja.
Und ich dachte, na gut, aber irgendwie muss ich ja die Leute erstmal nennen und habe dann deswegen erstmal aber so generische Namen genommen. Tom, Tim, Sam, um einfach irgendwie John, einfach irgendwas reinzusetzen und danach dann irgendwann diese Namen zu ändern. Stand aber bis zum Schluss nicht richtig fest, wann wer eigentlich als Sprecher zur Verfügung steht.
Stimmt, ja.
Und dann hat sich das schon verselbstständigt und dann waren Sachen auch schon eingesprochen und da war es eigentlich auch zu spät, irgendwas zu ändern. Das wäre mal natürlich der gelobene Besserung, dass wir beim nächsten Mal natürlich anders werden, den Namen etwas besser unterscheiden können.
Genau, also das muss man auch zugeben, das sind Anfängerfehler, ne? Das passiert, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir werden eben in Zukunft dann auch Namen nehmen. In dem Fall wären das dann eben Jörn, Thorsten und
Becky.
Ja, Becky ist halt dann schwierig gewesen bei dem Fall. Ne? Aber Beck, Herr Sam Beck, dann Beck. Oder so. Oder
ja,
Beck.
Genau, irgendwie, ja.
Ja, also man, gut, das kommt jetzt vielleicht auch nicht so häufig vor, dass wir so eine Situation haben. Mhm. Aber wir sind ja auch nicht immer in den 50ern, ne? Immer Verwechslungskomödien. das heißt, ja, mal schauen. Oh, mhm. Das ist auch interessant. Ja, aber da kommen wir vielleicht dann nochmal drauf. Ja, mhm. Das, ja.
Vielleicht generell zum Setting, das haben wir jetzt in der ersten Unterstützerfolge jetzt noch nicht so deutlich gesagt. Der Name Nellis Range, was hat der überhaupt zu bedeuten? Nellis Range ist der
Mirko, oder? Mirko, ja? Ganz kurz. Okay. Was hat denn der Name Nellis Range zu bedeuten?
Gut, dass du das fragst. Der Name Nellis Range ist der offizielle Name von einem Militär, wie sagt man dazu, einer Militäranlage in den USA, besser allerdings bekannt unter dem Spitznamen, nämlich der Area 51. Und ich denke, da wird spätestens bei den Leuten klingeln, was die Area 51 ist. Zumindest die Leute, die sich für Science Fiction und Ähnliches interessiert. Da sollen sich nämlich angeblich die USA alle möglichen geheimen Experimente stattfinden lassen, insbesondere natürlich die abgestürzten UFOs, die dort gelagern sollen. 1947 seien ja irgendwelche UFOs abgestürzt oder ein UFO abgestürzt. Da habe man das Ganze nach Area 51 gebracht und habe es bis heute dort unter Verschlag genommen. Und das war so ein bisschen meine Idee zu sagen, ja, das machen wir als Setting. Und da gibt es nämlich dann passend für die erste Folge sozusagen der Apparat, mit dem alles anfängt, das ganze Zeitreisen sich später entwickeln wird, nämlich mit dem MacGuffin-Kompensator.
Kondensator, oder?
Das ist auch sehr schön. Das hat sich da auch sehr schön verselbstständigt. Gedacht war natürlich der MacGuffin-Kompensator. Das soll natürlich ein bisschen auf den Flux-Kompensator anspielen aus Zurück in die Zukunft. Und MacGuffin, Eingeweihte wissen das, MacGuffin ist der Gegenstand, hinter dem man in einer Geschichte, in einem Film oder was hinterher ist, der aber eigentlich keine große Rolle spielt. Also sowas wie, keine Ahnung, der Malteser Falke oder die Bundeslade bei Indiana Jones, das ist der MacGuffin. Als das Ziel der Geschichte dienen soll. Und das sollte so ein bisschen natürlich hier verbrämt mit drin stecken.
Genau, und interessant ist, weil du gerade James Bond sagst, es gibt bei The Big Bang Theory gibt es eine Diskussion, wo es darum geht, ob die James Bond Filme nicht auch ohne James Bond funktionieren würden. Und dann kommt eben raus, dass er für die eigentliche Handlung völlig irrelevant ist.
Das stimmt allerdings. Das wird bei Indiana Jones genauso. Gerade bei die Jagd nach dem verlorenen Schatz ist das so, wäre alles genauso gelaufen ohne ihn. Aber es spielt halt irgendwo doch eine Rolle, damit das Ganze irgendwie eine stringente Geschichte erzählt wird. Ja. Aber es ist lustig, ja, das stimmt.
So, jetzt haben wir die drei Gegenstände gefunden und ich habe in der letzten Folge ja auch nochmal auf die Münzen hingewiesen, auf die Münze, ja. die Christopher gefunden hat und sich eingesteckt hat.
Genau, die hat er leider nicht angeschaut, sonst wäre ihm aufgefallen, dass sie das Bild der 46. Präsidentin der USA trägt, nämlich Michelle Obama. Also man merkt, wir sind im Thema Zeitreisen und das sollte natürlich darauf hinweisen, dass es irgendwas Komisches mit Zeitreisen in dieser Area 51 passiert. Das war schon mal so ein kleiner Hinweis auf eine mögliche Komponente.
Genau, was hätte man denn noch am Tatort finden können?
Man hätte am Tatort sich zum Beispiel die Uhren angucken können. Also die Uhr groß im Flur hing eine große Uhr. und hätte dann wahrscheinlich, wenn jemand gefragt hätte, die aktuelle Uhrzeit genannt bekommen. Und wenn man sich aber die Uhren im Labor angeguckt hätte, in dem ja Tim Wick, also das Victim, also das Opfer, gelegen hat, da hätte man dann gesehen, dass die Uhren alle durcheinander sind und alle ganz falsche Zeiten zeigen. Auch wieder ein Hinweis darauf, dass sich da irgendwas mit Zeit passiert ist, also irgendwas mit Zeitreise.
Ja, jetzt haben wir zum einen in dem Zusammenhang natürlich diesen Fauxpas oder wie wir Franken sagen, Fauxpax ja. Gehabt, dass zwischendrin die Annahme war, dass das Opfer tot sei.
Ja, der starb plötzlich, zu meiner großen Überraschung. Ich wollte eigentlich eine unblutige Geschichte erzählen und dann war plötzlich das Opfer doch tot.
Ja, ja. Und das war eigentlich sogar Vorgabe von mir. Ich weiß, bin ja selber darauf reingefallen. Ich habe ja gesagt, die ersten Fälle, lass uns da mal niemanden sterben. Es ist für Kinder auch gedacht, also auch, dass die eben auch zuhören können und so, dass wir nicht hier dass wir eben nicht die ganz blutrünstige Geschichten haben, sondern eben auch was Knuddeliges, sage ich jetzt mal, auch wenn es natürlich immer um einen wichtigen
Tatgeschehen,
ein wichtiges Tatgeschehen geht. Genau. Und natürlich wird irgendwann auch mal jemand sterben. Ne? Das ist halt so, das war bei Puerto Partida nicht anders.
Weißt du, bei Puerto Partida war es ja richtig ein Schock, ne? Also, das hat ja noch ein bisschen nachgewirkt, die Folgen danach. Und mal gucken, wie es dann hier wird. Das Schöne ist ja, man kann ja ein bisschen an der Zeit drehen, deswegen reisen wir ja da mit der Agentur durch die Zeit, damit dann solche Dinge wieder behoben werden können. Aber man braucht ja quasi den Tatablauf, um das Geschehen wieder in die richtige Zeitzone zurückzudrehen.
Ja, aber das ist eben in der Vergangenheit wiederum das Problem. Wir können ja nicht sagen, Lincoln ist erschossen worden, wir berichtigen das.
Ja.
Sondern im Grunde genommen, keine Ahnung, müssen wir...
Stimmt, in unserer Zeitzone ist das alles normaler Ablauf.
Genau.
Und wir könnten gar nicht feststellen, dass da irgendwas schiefgegangen ist. Ne?
Ja.
Also insofern greift man quasi willkürlich in die Zeit ein, um einen besseren Zustand herzustellen.
Oder
die wollen ja eine gute Zeit in der Zukunft, haben wir ja schon festgestellt. Also wird wahrscheinlich deswegen die Zeit eingegriffen.
Was natürlich möglich wäre, dass wir in ein Paralleluniversum reisen, um dort zu testen, was passiert, wenn wir den Täter, der Lincoln erschossen hat, wenn wir den schnappen.
Mhm. Stimmt.
Dann brauchen wir aber natürlich Auswirkungen. Also dann muss man wirklich auch noch viel gezielter schreiben, was das bedeutet.
Das war ja ursprünglich auch meine Idee, dass wir auch, mal gucken, ob wir das noch umsetzen werden, sozusagen ein alternatives Ende haben. Ne? Also was passiert, wenn es nicht funktioniert? Was wird sich dann ändern? Und was muss quasi dann irgendwie doch noch behoben werden durch das Zeitteam? Also auch ganz lustig, weil das ist ja auch so eine Frage, die mich immer ein bisschen umtreibt bei historischen Ereignissen. Wie hätte es denn anders ausgehen können, diese ungeschehene Geschichte, wie es dann so schön heißt. Was könnte sich verändert haben, wenn eben Lincoln nicht tot wäre, wenn er noch 10 Jahre regiert hätte? Gut, das hätte er wahrscheinlich nicht, glaube ich, er war schon am Ende seiner zweiten Amtszeit. Also wäre ohnehin nicht passiert. Ne? Auch wieder interessant.
Von wem?
Wahrscheinlich auch nichts. Lincoln.
Ach so,
Lincoln war, glaube ich, schon in seiner zweiten Amtsperiode. Also das hätte auch nichts mehr geändert. Es hätte halt wahrscheinlich doch irgendwie den Zeitablauf etwas verändert, insofern, weil dieser Schock, den Präsidenten erschossen war, doch die Amerikaner ziemlich geprägt hat. Ne? Also solche Dinge müsste man sich dann einberechnen und ich glaube, das wird etwas dieses Format sprengen.
Ja, das kommt drauf an, wie viel Zeit du als Autor noch dafür zusätzlich.
Kommt auf Patreon-Spenden an. Also wenn genug Geld kommt, dass ich mich hier quasi aus meinem Job zurückziehen kann, dann können wir auch die Folge so entsprechend schreiben. Allerdings wird sie wahrscheinlich dann keiner mehr hören wollen.
Ein Paradoxon.
Ein Paradoxon, wieder eins, ja. Verdammt. Sie sind überall.
Sie sind überall, genau. Ja, wobei man dazu sagen muss, zum einen sind wir sehr dankbar, dass sehr viele auf Überweisung und PayPal umgestiegen sind. Bei PayPal nochmal der Hinweis, ist keine regelmäßige Spende möglich. Das heißt, wenn alles funktioniert, wird man nach einem Monat oder wenn halt dann der Betrag ausgelaufen ist, wird man dann eben informiert, dass das endet und man eben eventuell das verlängern kann, wenn man möchte, um eben diesen Feed zu hören. Ja, und letztendlich, ich sag mal, damit 18 Leute, die wir jetzt im Team sind, sich nur noch um Akte Aurora kümmern können, ich glaube, da spricht leider sehr viel dagegen.
ja. Bis nicht hin. In diesem Universum. Vielleicht müssen wir dann doch in Paralleluniversum wechseln.
Ja, aber bis hin zu der Tatsache, dass stell dir vor, wir würden wirklich so viel, wir könnten uns das leisten. Wie sehr würdest du deinen Job kündigen dafür, dass du so ein Projekt hauptberuflich machst?
Das kommt sehr darauf an, wie der Tag gelaufen ist. Manchmal habe ich das Gefühl. Nein, gut, okay, aber ja, gut. Nein.
Aber du verstehst, ne? Auch der Unsicherheitsfaktor ist natürlich da für mich, klar, der natürlich. Im Grunde genommen freiberuflicher Medienproduzent ist, ist das jetzt weniger das Problem, da meine Richtung zu verlagern. Aber theoretisch wäre das für die meisten in unserem Team die nicht
Keine Alternative. Aber das ist ein schönes Projekt und da steckt man natürlich gerne Zeit und Mühe rein und es gibt einem ja sozusagen auch viel mehr als nur Geldes. Es fällt mir gerade eigentlich kein Geld daraus. Es gibt also vor allem viel, viel Spaß.
Vor allem viel Spaß, ein bisschen Referenzen und und
viel Erfahrung.
Ja. Viel Erfahrung. Vor allem, wenn wir dann eben wieder unser Live-Treffen machen, wo wir dann eben auch uns gegenseitig oder eben auch extern ein bisschen schulen lassen. Das will ich dieses Jahr wieder machen. Ich bin gerade noch so ein bisschen in der Planung, ob wir nicht vielleicht sogar eine Location mit Live-Aufführung dann hinkriegen. Das kommt drauf an.
Oh, schöne Idee, ja.
Dass wir quasi abends dann das Ganze live machen und eben dann Hörerinnen treffen danach.
Sehr schöne
Aber
Idee, ja.
Das das ist auch noch nicht spruchreif. Das kommt drauf an. Ne? Weil dann könnte man das quasi auch gegenfinanzieren schon. Jetzt aber wirklich zur Folge.
Worum ging es eigentlich? Ach so, ja, richtig. Der McGuffin-Kompensator, da waren wir stehen geblieben. Der Kandidat weiß also, nachdem er auch nochmal das Ganze wiederholt haben, worum es eigentlich in der Folge ging, hat die Möglichkeit, die durch die Indizien herausgefundenen Verdächtigen zu befragen. Denn wir haben ja herausgefunden durch den hässlichen Stift, dass es zum einen einen Oberst Sam McBig gibt, der da offensichtlich seine Finger mit drin hat. Dann haben wir eine Armbanduhr im etwas unbequemen Bett von John J. Johnson gefunden, dem Austauschpraktikanten. Auch ein schöner Gag natürlich, was soll ein Austauschpraktikant beim Militär, ne? Aber na gut, ich wollte irgendeine sehr skurrile Figur haben. Und dann gab es natürlich den überlebenden Ingenieur, also den zweiten Ingenieur, Tom Whistle.
Ich finde das toll, dass dir das auch passiert.
Das geht mir ständig so. Beim Schreiben ist es ja noch relativ einfach, aber sobald du irgendwie versuchst, das im Kopf wieder zusammenzubauen. Wie gesagt, das war ursprünglich auch nicht so gedacht, sondern wir sollten ja eigentlich neue Vornamen kriegen. Aber hat nicht sollen sein. beim nächsten Mal wissen wir dann mehr. Jedenfalls der Tom Whistle, seines Zeichens Ingenieur und Verschwörungstheoretiker, sehr schön gespielt wiederum von nach unserem ohnehin Verschwörungstheoretiker
aus dem Komploterorio.
Danke, dass du nochmal hilfst.
Genau.
Der ist dann auch mit dem Bunde und wird identifiziert durch wodurch wurde er gleich identifiziert? Jetzt habe ich den Indiz vergessen, mein Gott, ja, Vorbereitung ist alles. Wir hatten die Uhr, wir hatten den Stift und wir hatten natürlich den Ausweis, genau, der Ausweis, der ja da gefunden worden ist in dem Häufchen mit Klopapier.
Genau.
Genau, das waren die drei und Christoph hat sich dann entschieden, erstmal mit Tom Whistle zu sprechen und das ging dann über Toiletten. Beim Schreiben ist mir gar nicht so aufgefallen, wie viel sich jetzt über Toilettengänge in diesem Fall dreht. Und wie oft du nun über die täglichen Bedürfnisgänge und Häufigkeiten gesprochen wurde.
Was eben auch eine schöne Anspielung auf das Glasspiel.
Ja, genau. Ja. Und auch das beim Kaffee, ne? Also das Kaffee, der Kaffee, der durchläuft, ja. Da hat auch wahrscheinlich bei manchen die Stopptaste zum Drücken gebracht, um schnell beim Wing zu gehen. Sehr schön. Ich finde auch sehr schön, dass der Tom Whistle erstmal die Kaffeemaschine anmacht, um herauszufinden, ob der Kandidat Christopher nicht vielleicht doch ein Reptiloide ist. Das ist ein sehr schöner Einfall gewesen. Zumal das ja dann später nochmal auftaucht, mit der Befragung plötzlich weggeht und einfach einen Kaffee macht. Ich habe mich ja so köstlich amüsiert. War das abgesprochen?
Ja, das war tatsächlich in der Lano Inc., in dieser Software, in der wir eben diesen Chat haben, habe ich reingeschrieben, zum einen ständig an Jörn, beziehungsweise eben an den Praktikanten, dass er doch endlich diese Zukunftsbegriffe reinbringen soll. Das hat ewig gedauert und ich habe das fünfmal, glaube ich, in den Chat schreiben müssen und er immer, ja, ich weiß nicht wo, es klappt nicht. Irgendwie werde ich immer unterbrochen, bevor ich noch was einfügen kann oder so. Mhm. Und dann haben schon alle mitgeholfen im Hintergrund. hier kannst du die CD unterbringen oder so.
Genau. Sehr schön.
Und irgendwann, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt wird es ein bisschen dröge. allerdings, wie gesagt, es wurde ja auch ein bisschen was dann geschnitten. Aber da habe ich geschrieben, kann mal jemand zur Kaffeemaschine gehen?
Aber das passt so schön, dass er das machte, zu testen, ob nicht vielleicht doch der Oberst möglicherweise ein Reptiloide ist. Großartig. Ich habe mich hier weggeschmissen. Das war sehr schön, ja. Es kommt so völlig so mitten so aus dem Kontext heraus, die Kaffeemaschine, dann dieses Durchlaufgeräusch. Ja. Es wird auch nicht weiter erklärt, warum.
Ja, großartig. Ja, es wird nicht weiter erklärt. Und das macht es eben so toll. Ja.
Dann kam ja die zweite Befragung. Hat sich dann, also nachdem, auch übrigens ein schönes Feature, diese Zusammenfassung, dass du erstmal mit ihm nochmal durchgehst, was er denn rausgefunden hat.
Das ist übrigens auch spannend, wenn ich da kurz einhaken darf.
Ja, klar.
Ich versuche, bei dem Fall ist es mir gelungen, ich versuche selber nicht so genau zu wissen, wer denn jetzt nochmal der Täter ist. Also ich versuche das wieder zu vergessen, deswegen vergeht auch ein bisschen Zeit zwischen Fallabnahme und Aufnahme. Und ich schreibe dann eben auch mit. Also ich schreibe dann quasi mehr Notizen, was gesagt wurde. Natürlich weiß ich schon so ein bisschen, worauf es ankommt, also was jetzt darauf hinweist und so. Aber ich versuche eben mitzuschreiben und anhand der Aussagen das Ganze dann natürlich auch ein bisschen zu steuern.
Das wäre interessant, wäre was für die Autoren. Vielleicht lassen wir einfach den Auflösungsteil erstmal weg und geben dir den gar nicht und schreiben den quasi erst später in den Trello. Ja, ist auch blöd, nee, dann merkst du nicht, ob das funktioniert. Aber wäre mal interessant, vielleicht für eine Folge können wir es ja mal spaßhalber machen.
Wir können das probieren. Es wäre nur sinnvoll, wenn dann quasi ihr als Autoren untereinander einen Blick mal über den Fall werft.
Ja. Mhm.
Also das empfehle ich eher für die zukünftigen Fälle, würde ich das empfehlen, weil ich muss ganz ehrlich, also wir haben ja danach noch ein bisschen drüber gesprochen und wir haben auch viel Feedback eingesammelt von den drei Verdächtigen, ob die Informationen ausreichend waren, ob die gut zu finden waren und so weiter. Dann haben wir im Hintergrund rausgefunden, dass Stichpunkte zum Beispiel besser sind als ausformulierte Sätze, die wir am Anfang hatten und so. Da wird es eben auch nochmal, da ist es eh sinnvoll, wenn da nochmal jemand drüber schaut, weil ich habe in dem Fall ja noch nie so einen Fall geschrieben und habe da auch noch keine Erfahrungswerte. Also im Gegensatz zu Puerto Partida, wo ich ja das aufgebaut hatte, kann ich hier gar nicht so richtig, also ist es immer ganz gut, wenn noch jemand drauf schaut.
Genau, das ging uns ja aber im Schreiben genauso. Jonas und ich saßen ja am Anfang zusammen und haben uns echt die ganzen Rahmenhandlungen überlegt und haben überlegt, funktioniert denn das? Das Schlimme ist ja, das muss ja dann erstmal auf Dauer auch so funktionieren.
Ja.
Wir können ja nicht mittendrin plötzlich das gesamte Setting umschmeißen. Und daher ist vielleicht einiges noch ein bisschen unsicher gewesen am Anfang. Ich denke, das wird sich jetzt aber auch mit der Zeit immer leichter von der Hand, wird immer leichter von der Hand gehen.
Ja, also genau. Wir haben jetzt die zweite Abnahme auch nochmal ein bisschen verschoben, damit man nochmal das Feedback aus Folge 1 ein bisschen abwarten kann.
Genau.
Weil sonst tatsächlich jetzt, also es hatte schon seinen Grund, warum wir das so gemacht haben. Im Nachhinein merken wir jetzt, wir haben jetzt für die zweite Folge schon Malik aufgenommen, aber da fehlt noch ein Teil, den müssen wir jetzt nachträglich. Also es entstehen plötzlich mehr Arbeiten, die nicht sein müssten leider dadurch, aber das müssen wir uns jetzt am Anfang einfach gönnen. Das ist halt so. So, jetzt, wir hatten diese Einzelbefragungen mit den verschiedenen Personen und
Vielleicht kann man nur sagen, was haben eigentlich die drei für jeweils für Motivationen? Ich habe auch versucht, denen jeweils so eine eigene Geschichte zu geben, dass die sozusagen auch erklärt, warum die jeweils das tun, was sie tun. Aber Tom Wissel, haben wir ja gesagt, der ist eigentlich Verschwörungstheoretiker. Und warum ist er überhaupt in der Basis? Der will dort sein, weil er nach Aliens sucht. Hat sich extra dahin versetzen lassen, weil er gehört hat, dass auf der Area 51 irgendwelche UFOs sind. Und er sucht jetzt danach und schleicht deswegen an dem Tatabend dem Sam McVick hinterher, weil er hofft, er würde rausfinden, wohin der geht, nämlich in den geheimen Hangar mit den UFOs. Ich habe also auch absichtlich offen gelassen, ob es da UFOs gibt oder nicht. Aber wie gesagt, das klappt ja nicht, weil er sich dann versehentlich in der Toilette einsperrt, weil er dort dachte, er kann sich dort verstecken und warten, bis er herausfindet, wo Sam McVick hingeht. Bei Sam McVick selber, ich kann diese Sprache auch schon selbst nicht mehr aussprechen, Sam McVick, da ist es dann so, dass er eigentlich eine Sie ist, also auch, du hast vorhin schon diese 50er-Jahre-Verwechslungskomödien angesprochen, das geht natürlich auch dahin, so manche mögen es heiß ähnlich, dass es sich hier natürlich um eine Hosenrolle sozusagen handelt, ein vorgeblich männlicher Charakter ist eigentlich eine Frau, die aber gern ins Militär wollte, schon seit Kinderbeinen und deswegen sich als Mann verkleidet hat, um dort dann in der Militärkarriere zu machen und deswegen versucht möglichst alles, was Verdacht auf sie lenken könnte, von sich zu weisen und sie sollte auch dann so agieren, sobald der Kandidat rauskriegt, dass sie eine Frau ist, dass sie das möglichst so verteidigt, dass sie dann sagt, ja gut, aber pass auf, wir haben ja auch Aliens und so und damit ablenken will. Aber es lief ja dann doch anders am Schluss, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ganz kurz noch John J. Johnson. Ein langhaariger Student, so ein typisches Klischee, wie man es halt so machen will, nicht? Der Marihuana raucht und so den ganzen Tag eigentlich nur rumhängt. also kein, natürlich kein Affront gegen Studenten, ich weiß, das ist nicht die Realität, aber die, jedenfalls nicht bei allen, also nicht bei
eben, ich so hatte, viel, als ich mit dem Studium manchen, fertig war, nur noch wenige Haare, also
genau, also beziehungsweise das ist nicht so gewesen. Ja. Und hast nie Marihuana geraucht, ich weiß. Jedenfalls der...
also ich habe noch Haare, so ist es nicht. Aber es wird schon auch lichter da oben.
Zwei Stück, ja. Ah. Oh, falsch. Ein Haar, zwei Haare, drei. Jetzt haben sie mich rausgebracht. das war ein anderer, Podcast. Achso, genau, Yuan Shah, genau, der ist, Yuan Shah hat es ja gespielt, auch sehr, sehr schön, danke an der Stelle. Und der ist in Wahrheit nämlich ein Zeitreisender, also auch ein Zeitreisender. Er hat so ein umweltbewegter Aktivist, der verhindern will, dass Zeitreisen möglich werden. So richtig durchdacht ist es natürlich nicht, weil wenn er durch die Zeit reist und verhindert, dass Zeitreisen möglich werden, kann er eigentlich in der Zukunft nicht in die Vergangenheit reisen, um Zeitreisen zu verhindern. Also es hätte sich ohnehin irgendwie ein großes Paradoxon ergeben. Aber er reist, wie gesagt, zurück in die Zeit, gibt sich als Austauschpraktikant aus, um dann dort die Zeitmaschinen zu zerstören. Das klappt ja dann nicht, weil der Tatargang, da gehen wir gleich mal drauf hin, in die Quere kommt und es ganz anders läuft, als er gedacht hat.
Genau.
Das waren die drei Verdächtigen, genau, und die hat also Christopher erstmal befragt im Einzelnen, merkte, es schwimmt noch ein bisschen, so sollte es ja auch sein, weil irgendwie jeder einen anderen anderes Motiv zu haben schien.
Ja.
Jetzt muss ich gerade überlegen, was kam denn direkt nach den... Achso, da kamen die Zeugen, genau, richtig. Es gab nämlich noch die Möglichkeit, Zeugen zu hören. Und da haben wir dann tatsächlich gesagt, die machen wir nicht live, sondern die kommen auf Band. Und man hat zunächst einmal nur die Auswahl zwischen zwei von drei Zeugen. Das ist auch eine große Herausforderung für den Autor. Du musst irgendwie hinkriegen, dass du auch mit diesen zwei Zeugenaussagen den Tathergang klären kannst. Aber wenn du trotzdem irgendwo noch hängst, dann kannst du mit der dritten Zeugenaussage möglicherweise dann nochmal einen Indiz bekommen. Und das Ganze so zu schreiben, dass es trotzdem hinhaut, selbst wenn der Kandidat den dritten nicht nimmt, das ist schon nicht ganz einfach.
Ja, und das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Aber das zeigt halt auch, dass der Fall so komplex sein muss, dass man eben von verschiedenen Seiten auch sich rantasten kann.
Genau, genau. Und deswegen versuchte ich also jeweils dem Zeugen noch was Wichtiges an Informationen mitzugeben. Wir hatten zum einen den nicht toten Tim Wick. Ich hatte es extra noch im Labor hingeschrieben. Ich habe gedacht, wie kann ich im Labor eigentlich deutlich machen, dass da was stattgefunden hat? Dann kam ich auf die Idee, einfach einen Kreideumriss zu machen und Tim Wick, der dann aufwacht und feststellt, Moment, ich bin doch gar nicht tot, und schreibt das dann mit Kreide daneben. Ich bin noch nicht tot. Und der sollte ja dann sich sozusagen aus dem Krankenhaus melden und dort dann mitteilen, dass er selbst zum einen wichtige Informationen, wann er niedergeschlagen worden ist, und zum anderen, damit er eben auch die Tatzeit klären kann, feststellen kann, wer befindet sich eigentlich wo, zu welcher Zeit. Und ganz wichtig natürlich, dass er die Armbanduhr noch anhat. Und das hat Christopher ja auch gleich gemerkt. Also die Armbanduhr ist natürlich ein ganz eindeutiges Indiz auf den verdächtigen Austauschpraktikanten, der denn diese Armbanduhr im Bett hat. Das war also schon mal ganz gut, dass er das mitbekommen hat. Ich dachte eigentlich, dann wäre es eigentlich schon fast gelöst, aber offensichtlich habe ich ihn ausreichend genug verwirrt, dass er dann doch noch ein bisschen mehr Zeit brauchte. Das zweite war dann die Aussage von Jane Doe. Jane Doe, das ist natürlich auch ein Witz wieder. John Doe und Jane Doe sind die Namen für unbekannte Menschen in den USA, insbesondere natürlich für Opfer von Verbrechen, die man nicht kennt.
Also im Film.
Im Film, ich weiß, in Wahrheit wahrscheinlich auch nicht, aber es hat sich mittlerweile so ein bisschen verselbstständigt. Wahrscheinlich ist es in Wahrheit natürlich ganz anders. Aber die sollte natürlich, das sollte ein bisschen darauf anspielen, dass sie, dass selbst ihre Identität so geheim ist, dass sie selbst gar nicht weiß, wer sie ist. Und sie ist auch ein bisschen verwirrt aufgrund dieser ganzen Geheimniskrämerei. Sie weiß also auch nicht alles, auch gar nicht über ihre eigene Arbeit Bescheid. Aber die sollte natürlich dann vor allem sich mit Details zum Praktikanten beschäftigen. Der sollte also ein paar Hinweise auf den Praktikanten geben. Auch gerade diese Geschichte mit dem Versuch, dass er da durch die Labore schnuppert und auf der Suche nach dem MacGuffin-Kompensator ist. Und zum anderen sollte sie auch ein bisschen die Reihenfolge festgeben, wer wann auf die Toilette gegangen ist. Also sie ist ja im Fernsehraum, guckt Baseball. Da habe ich mir übrigens noch die Mühe gemacht, herauszufinden, was für ein Spiel gelaufen sein könnte, 1952. Und habe dann das Endspiel der Liga rausgesucht. Aber irgendwo habe ich auch noch hingeschrieben, was das Ergebnis war, aber das hat dann keiner dann genommen. Weil ich dachte, vielleicht kommt irgendwie die Nachfrage, na, dann, wenn sie es gesehen haben, dann müssen sie doch auch wissen, wie es ausgegangen ist. Und das sollte dann quasi auch möglich sein.
Ja, aber auch da merkt man, um wie viel Vorbereitung halt eben einfach dahinter steckt, dafür, dass dann eben Leute, in dem Fall die Verdächtigen, eben auch spontan agieren können. Also jeder hat quasi so eine kleine Rollenbeschreibung, aufgrund, wo es so ein bisschen der Tagesverlauf, also das kann auch variieren von Fall zu Fall, aber wo so ein bisschen die Abläufe drin sind, wie stehe ich zu anderen Personen und sowas. Ja.
Das ist Fluch und Segen zugleich, wie wir festgestellt haben, weil manchmal steht zu viel drin. Das haben wir beim ersten Durchlauf gemerkt. Da habe ich dann sehr viel wieder rausgenommen, was dann wieder auch schlecht war, weil dann wiederum manches nicht bekannt war. Aber ich habe zum Beispiel eben den gemeinsamen Tatablauf habe ich rausgenommen, sodass eigentlich auch die Verdächtigen nicht selber nicht unbedingt wussten, wer denn jetzt der Täter war. Also es macht es natürlich nicht einfach, wie viel Informationen man mitgibt. Also wir haben auch festgestellt, man muss die ganz gut strukturieren, damit man eben auch schnell während des Sprechens schnell nachgucken kann. Zwei, dreimal merkt man das, wo jemand dann so tut, als ob er überlegt, aber dann eigentlich in dem Moment gerade nachschraubt, was eigentlich nochmal seine Rollenbeschreibung war.
Ja, das fällt dir auf. Ich glaube, mir ist das nicht aufgefallen.
Achso, nee, okay.
In der Folge dann.
Ja. Ja, und dann kam die Gruppenbefragung. Und ich fühlte mich so ein bisschen in so einen Agatha Christie-Roman zurückversetzt, weil Christoph das ja auch so schön formuliert hat. Da kam dann irgendwie was, ich ziehe es vor meiner finalen Konklusion noch nicht zu werten. Und sowas.
Oh ja, stimmt. Sehr schön. Der das war hatte super echt so in der Rolle.
Hercule Poirot, und hat sich auch die Sache gut gemerkt, also auch diese militärischen Abschirmdienst, dessen Namen ich sogar selbst schon wieder vergessen habe. Ich habe auch extra nachgeguckt, wie der damals geheißen hat. Das gab ja noch nicht. Navy CRS gab es noch nicht. Und dann gab es den lustigen Moment, dass gleich am Anfang eigentlich in dieser Gruppenbefragung eigentlich fast schon klar war, was denn gewesen ist. Denn Tom Whistle und Sam McBick haben sich ja gegenseitig gleich Alibis gegeben. Da dachte ich, okay, das war, glaube ich, zu schnell. Jetzt hat das raus.
Nee, das glaube ich.
War dann doch nicht der Fall.
Das ist das Problem, weil du kennst den Fall und weißt, das ist ein Hinweis dafür und das ist ein Hinweis dafür. Und gehst halt davon aus, dass das dann eben zur Lösung führt. Aber die Praxis zeigt, es könnten trotzdem noch viele Eventualitäten sein. Also warum decken die beiden sich? Decken die sich, weil die vielleicht zusammen irgendwas vorhaben? Oder also so deutlich war das gar nicht.
Naja, okay. Ja, dann hat er sich auch ein bisschen mehr auf Becky eingeschossen. von der dann auch diese wunderbaren Sätze kamen, wie, vielleicht habe ich was gesungen, das passiert unter dem Einfluss von Bier. Worauf die Antwort lautete, wenn die Person gesungen hat, dann entbehrt die Person jeglichen musikalischen Talents. So viel steht fest. Sehr schön. Habe ich schallend gelacht. Hat Johnson sich Mühe gegeben, doch irgendwo noch den einen oder anderen Hinweis einzustreuen. Das haben wir vorhin schon geredet. Kam endlich auch mit dieser CD-Hinweis. den aber Christoph eigentlich völlig übersehen hätte, wenn du da nicht eben nochmal drauf hingewiesen hast, ne? Hättest du.
Auch die das ist uns aber auch in der Generalprobe passiert.
Ja, stimmt.
Deswegen habe ich da auch nochmal so deutlich drauf hingewiesen, aber es musste natürlich kommen, bevor ich darauf hinweise, dass dadurch, dass wir in einer Zeit leben, in der die CD halt schon, also man hat halt immer so die Diskrepanz als Spieler oder Spielender in dem Fall auch, dass man sich halt überlegen muss. Es kann ja auch sein, dass das Jörn einfach passiert ist, als Jörn in der Rolle.
Genau, richtig.
Genauso wie Becky zwar logischerweise weiblich klingt für uns, aber dass sie im Grunde genommen ein Mann spielt, der weiblich, also der eigentlich eine Frau ist, und sich aufgrund der 50er Jahre sich eben als Mann ausgibt, weil nur dadurch die Jobchancen gewährleistet sind. Das ist ja schon, da ist die Gefahr der Metaebene. Auf der einen Seite ist das Verständnis da, ne? Also es hätte auch sein können, dass wir einfach keinen Chef gefunden haben, der noch gesprochen hat. Ne?
Oder? Damit habe ich auch ein bisschen mit dem Gedanken habe ich natürlich auch gespielt und gedacht, ob man kommt, über die Stimme hätte man natürlich drauf, wir hätten ja auch umgekehrt machen können, wir hätten auch einen Mann nehmen können, der das gesprochen hat. Ja. Aber ich wollte gerade diese Meta-Ebene, weil dass ich wahrscheinlich der Kandidat dann immer überlegen müsste, warum haben die jetzt eine Frau genommen? Wahrscheinlich haben die tatsächlich niemanden gefunden. Oder vielleicht doch oder nicht, ne? Und das, damit wollte ich ein bisschen spielen tatsächlich. Das war auch die Idee dahinter.
Becky sehr schwer tat damit, das muss man auch
zugeben. Genau, wollte ich nämlich gerade sagen, sie hatte ein bisschen Bauchkrämpfe, das so darzustellen, weil sie hat ein bisschen Sorge gehabt, dass wir uns auf die Weise über Transpersonen lustig machen würden, und das muss ich sagen, das war natürlich absolut nicht meine Absicht, ganz im Gegenteil. Es sollte tatsächlich so ein bisschen diese 50er Jahre Verwechslungskomödien ein bisschen andeuten.
Ja.
Und danke da auch nochmal an Becky, dass sie da den Spaß auch mitgemacht hat, denn verstehe ihre Sorge ganz natürlich total, aber wie gesagt, das war auch nicht die Intention dahinter und irgendwie in der Weise uns über solche Menschen lustig zu machen, ganz im Gegenteil. Ich habe auch schon überlegt, dass wir vielleicht irgendwie mal künftig auch dieses Thema ein bisschen in den Podcast mit reinbringen. Also da müssen wir noch mal was Schönes überlegen. Aber ich denke, da kann man sich auch mal was machen.
Oder auch nicht. Wir wollen ja nicht zu viel verraten.
Oder auch nicht.
Und ich finde, sie hat das auch super gelöst, dadurch, dass sie dann noch mal mit ihm in ein Separé gegangen ist. Das war auch spannend, weil sie hat mich das eben vorher gefragt im Chat. Darf ich das anbieten? Und ich klar, und dann während der Aufnahme, dann fragt halt Christopher auch, das können wir machen, wenn das die Mission Control zulässt. Und ich, ungewöhnlich, aber bitte. Mhm. Aber vorher hatte ich es halt schon abgesegnet. Es war natürlich, ich muss ja ihm auch das Gefühl geben, dass das nicht abgesprochen ist in dem Fall.
Genau.
Ja. Aber auch eine spannende Situation, weil sie kann sich halt in der Gruppenbefragung schlecht gegenüber den anderen beiden offenbaren.
Okay, ja. Genau, richtig, ja. Aber es war lustig, weil es bot sich mir zwischendurch mal ganz kurz an. Ich glaube, Jörn, der sagte, soll ich mal kurz rausgehen? Was wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen der Versuch war, ihr da mehr Raum zu geben. Mhm. Und Christoph sagt, nee, sie bleiben mal besser hier. Ah. Auch sehr schön. Genau. Ja. Aber trotz alledem reicht das nicht aus. Also obwohl der Verdacht auf den Oberst nicht mehr so deutlich ist, um nun auf Johnson zu kommen. Deswegen hat Christopher ja doch noch die Punkte für den dritten Zeugen eingesetzt.
Wofür ich sehr dankbar bin, weil zum einen ein sehr schöner Einspieler und natürlich Nils Bockelberg. Ja, wo ich natürlich auch sehr dankbar bin, dass wir den einspielen durften.
Ja, vor allem, das war ja auch was, wo ich mal auch was ausprobieren wollte und bin auch froh, dass das so geklappt hat. Nämlich diese so eine Art akustischer Tatablauf zu schildern. Klaus Doors, also auch hier ein Wortspiel natürlich, Klaus Doors, also geschlossene Türen, der Sicherheitschef, der ein bisschen aus der Not eine Tugend macht, indem nämlich alle Geräte zusammengebrochen sind. Etwas, was wir hier als Podcaster ja sehr gut kennen und deswegen er versuchen musste, die Audioaufzeichnung, die er einmal gehört hatte, wiederzugeben. Und deswegen tapst es da durch den akustisch in diesem militärischen Ton. Das sollte, hat er übrigens auch sehr schön gemacht, dieses Zwischending zwischen militärisch und gleichzeitig irgendwie ein bisschen klamaukig, diese verschiedenen Töne wiederzugeben. Und ich glaube, da war es ganz, ganz hilfreich, dass Christopher nochmal den Text nachher lesen konnte in der Lano Inc.
Ja.
Denn das war schon ein bisschen kompliziert, das gebe ich zu, aber es sollte ja auch nicht zu einfach sein. Ich habe schon ein bisschen, paar Sachen habe ich schon erleichtert, weil ich dann reingeschrieben habe, Geräusch einer abbrechenden Türklinke. Ich meine, wie auch immer das klingen mag. Aber das sollte schon ein bisschen helfen, damit das ein bisschen einsortieren kann. Und in der Kombination, wenn man dann also aufgepasst hat, was die Sekretärin sagt, wer wann wohin gegangen ist und wenn man die Zeugenaussagen hat, wer was gehört hat, konnte man schon drauf kommen, dass der Oberst eingesperrt war in der Damentoilette, weil er nicht raus konnte, weil draußen er Stimmen hörte, er wollte sich ja nicht outen, sie wollte sich nicht outen, und auf der anderen Seite dann Tom Whistle eingesperrt war im Herrenklo, weil er die Türklinke abgebrochen hat. Was auch sehr schön war, was ich auch gar nicht realisiert hatte, dass sich hier natürlich auch dieser mögliche Sabotageakt angezeigt hat. Das hatte ich gar nicht beim Schreiben so im Sinn gehabt, aber es ist schön, dass Christopher auf diese Spur dann gekommen ist. Dass halt irgendjemand dran, im wahrsten Sinne des Wortes, gedreht haben könnte.
Ja.
Ja, und dann am Schluss, als dann doch das mit der CD nicht so gut zu erklären war und dass sich Johnson immer mehr in Widersprüche verirrt hat, hat dann er sich dann doch endlich auf ihn eingeschossen. Sehr schöner Witz auch mit, was ist ein Edding, hat er nicht die Glühbirne erfunden?
Oh ja, das war auch sehr großartig.
Das war schön, ja. Ja, muss ja auch dazu sagen, dass ja auch Christopher Lange gedacht hat, er müsste so lange weitermachen, bis der Angeklagte von sich aus gesteht. Das war natürlich ein bisschen blöd für uns, dass wir das nicht vorher gesagt haben. Darauf kam ich gar nicht, dass man so lange weitermacht. Sondern es war ja am Schluss irgendwie gedacht, dass man dann seinen Verdacht äußert und damit dann die Folge beendet ist.
Genau, und letztlich, das passiert bei der ersten Folge, ne? Dann passiert das nicht mehr, genau, dein Handy ist übrigens noch an. Und, genau. Und hast du gehört?
Dein Handy ist nicht an.
Nee?
Ist nicht meins. Nee,
meinst du? Ich bin auch im Flugmodus. Keine Ahnung, wo das herkommt. Okay, egal.
Du hast recht, Entschuldigung. Ich bin nicht eingeschaltet.
Genau, und jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeschmissen gerade. Jetzt wird gleich nochmal der Mirko uns erzählen, wie denn der genaue Ablauf war.
Ach so, richtig, genau. Was war denn der Ablauf? Das Ganze ging, jetzt hast du mich ein bisschen auf den kalten Fuß erwischt. Den Lattice-Kompensator steht im Labor von Tim Wick. Der bastelt daran rum. Er hat nämlich herausgefunden, dass Cyan eine ganz große Rolle dabei spielt. Nicht etwa Petrol oder Himmelblau. Nein, es ist Cyan natürlich. Währenddessen sitzen im Sozialraum die anderen Mitarbeiter, die sich ein Baseballspiel anschauen. Und nun merkt dann doch der Oberst ein gewisses Rühren in seiner Blase und sie beschließt dann sozusagen dem Problem nachzugehen. Und da sie etwas viel Bier getrunken hat, geht sie in die Tür, in die sie normalerweise gewöhnt ist, zu gehen, nämlich in die Damentoilette. Merkt das Problem, will gerade wieder rausgehen, dann hört sie leider jemand auf dem Flur und denkt, gut, da gehe ich jetzt erstmal nicht raus. Denn in dem Moment ist nämlich auch ihr hinterhergeschlichen der gute Dr. Whistle, der nämlich gucken will, ob sie vielleicht in die in den geheimen Hangar führt. Aber da er auch was hört, versteckt er sich dann selber in der Herrentoilette. Denn in dem Moment kommt John Johnson vorbei. Der denkt, jetzt sind alle weg, jetzt versuche ich doch mal den, vielleicht doch in einem der Labore den Kompensator zu finden. Er geht über den Flur, öffnet die Tür zum Labor von Tim Wick und stellt zu seiner Überraschung fest, dass er doch noch da ist und schlägt ihn deswegen nieder, aber so, dass er den gar nicht, dass Tim Wick ihn gar nicht gesehen hat. Dummerweise löst er damit die Zeitmaschine aus, die offensichtlich ein paar Stunden in die Zukunft springt. Blöd, denkt sich John Johnson, kann ich nichts machen, aber ich muss irgendwie ja dann warten, bis die wiederkommt. Schnappt sich die Uhr vom vom Tim Wick. Verdammte Namen, verdammt, warum habe ich das reingeschrieben? Tim Wick, weil er
sich beruhigt damit, so arg, ja, dass du das nicht hinkriegst.
Ja. Danke, weil er nämlich dann erkennt, nämlich dass er dann eben nur die Zeit warten muss, bis die Uhr wieder zurückkommt. Anhand der Uhr kann er das feststellen, wann das soweit ist. Allerdings wird dann am nächsten Morgen bemerkt, dass das Ding weg ist und eine Untersuchung findet statt. Und das ist dann die Ausgangslage für die Ermittlung.
Genau.
Habe ich was vergessen?
Nein.
Ich glaube nicht. Jane Doe schläft noch auf dem Sofa ein im Sozialraum, aber das haben wir schon erzählt. Closed Doors macht dann seine Runde. Draußen läuft ein Coyote rum, deswegen verlässt er die Range, weil er denkt, da ist macht sich irgendjemand an den Zaun zu schaffen. Und als er dann rausfindet, dass ein Coyote ist, ist der Tag auch schon rum und die Tat ist schon begangen. Er merkt es aber erst am nächsten Morgen, dass da irgendwas Ungewöhnliches passiert ist und dass seine Kamera kaputt war.
Und es war ein sehr hässlicher Coyote.
Ja. Es war ein sehr, sehr hässlicher Coyote.
Genau, Coyote ugly.
Gut. Auf, das tut weh.
So, ja. Sind wir alle wieder aufgewacht und insgesamt hoffe ich, dass wir die Leute nicht zu sehr überfordert haben in diesem Fall.
Ich hoffe
aber,
es auch.
Genau, so ja. Stellen wir eben uns die Akte Aurora vor und so wird es eben weitergehen. Eben erst in der ersten Folge immer das Bewerbungsverfahren und dann die Ermittlungen. Was da natürlich dann noch Spannendes zwischendrin passieren kann und so, das werden wir mal offen lassen.
Genau.
Gut, dann danke ich dir für das nette Gespräch.
Ich danke dir.
Wir melden uns, melden Sie sich nicht oder so ähnlich, ne?
Genau. Rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an.
Ah ja, genau, sowas. Und wir wünschen euch da draußen eine gute Zeit. Vielen Dank nochmal für die ganz tollen iTunes-Rezensionen, die letzten Tage reinkamen. Und ruft auch mal an. Unser Anrufbeantworter ist langweilig ein bisschen.
Ja, ich habe auch schon angerufen.
Du hast auch schon angerufen?
Das lohnt sich. Ich habe nichts drauf gesprochen, aber
man kann sich auch schon,
das war ich. Ich wollte mal hören, was auf dem Anrufbeantworter zu hören ist.
Es ist ganz normale Ortstarifsnummer und zwar 0221 9865 3246 und damit man sich's leicht merken kann, 0221 und Zunk Echo.
Genau, das ist diese Vanity-Nummer, also auf der Tastatur stehen ja auch Buchstaben.
Eben auf der, sieht man ja auf.
Ja.
Ich und glaube sogar, dass man Buchstaben eingeben könnte. Ich bin mir nicht sicher, aber
beim
iPhone, Ding, ja.
Das könnte sein, ja. Sollen wir ausprobieren.
Probiert es doch mal aus. Ja, eben, probiert es doch einfach mal aus und sprecht es uns drauf, ob es geklappt hat.
Ja, vor allem auch, wenn es nicht geklappt hat.
Genau.
Das geht dann auch nur in der alternativen Realität.
Genau, ruft irgendjemanden an und erzählt es dem.
Genau, besprecht einfach alle Anrufbeantworter auf der ganzen Welt und macht Werbung für Akte Aurora.
Und das geheime Kabinett. Genau, gute Zeit da draußen.
Und der Habt Spaß. Spielen und Puerto Partida und alle genau, zugeschalteten Podcasts, die wir
jetzt
kennen.
Jetzt schnell noch anhören. Puerto Partida ist gerade noch online.
Genau. Wer weiß, ob das noch im Jahre 3000, was war es? 3034
3950.
Ach, das ist genau. Okay, ja. Ja. Gut, na dann.
Es ist, euch es ist das aktuelle Jahr mal zwei und dann irgendwie abgerundet oder so.
Ach so, ja. Okay, gut. Ja.
Weil ursprünglich der Gedanke war, ich glaube 1970 mal zwei. Und 75 mal 2. Und zwar deswegen, der Hintergrund ist, dass ich eine Zeit, also ursprünglich war der Gedanke, man reist in das Jahr 1975 zurück, damit man in die Zukunft und in die Vergangenheit gleich weit hat.
Ah,
wir haben okay. Das überworfen.
So wie, über Bord so wie Kassel geworfen. Oder so, ja, genau, dass man möglichst, verstehe. Aber ja, ist trotzdem lustig, in den 70ern angesiedelt zu sein.
Ja. So, jetzt aber alles jetzt raus. Aber, genau. Gute Zeit, habt Spaß, knuddelt mal wieder jemanden. Und wir sehen uns vielleicht dann auch live beim Podstock oder bei unseren Live-Treffen. Bis dann, tschüss.
In dem Sinne, tschüss. Oh, ich glaube, die Folge war länger als alle beiden zusammen, oder?